Guten Morgen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst und ich möchte das tun mit den Versen aus der Losung für heute. Vom Anfang, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Psalm 113, Vers 3. Aber auch der zweite Vers ist ein schöner Vers für diesen Sonntagmorgen. Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott loben wollen wir auch in diesem Gottesdienst. Wir feiern Abendmahl, wir wollen uns auch auf das besinnen, was Jesus Christus für uns getan hat. Das Thema des heutigen Gottesdienstes lautet Begegnung. Begegnungen haben wir alle, den ganzen Tag über. Eine Begegnung heute für Sie wird sein Stefan Ahelger. Stefan Ahelger wird heute predigen und ich freue mich besonders auf die Predigt, die er hält. Genau, er steht mal kurz auf. Ich werde gleich noch so ein paar Fragen ihm stellen. Da ist er jetzt ein bisschen nervös, aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ich möchte auch noch begrüßen Holger Zanetta. Vielen von Ihnen ist Holger Zanetta bekannt. Er war bei der Heilsarmee in Dortmund, ist dann nach Stuttgart gegangen und ich glaube, ein Fußballspiel hat ihn nach Dortmund geführt und wir haben auch den einen oder anderen Gottesdienst hier zusammen gemacht und es ist schön, dass er heute auch hier ist. Reinhard Lanzke ist auch da und da freue ich mich. Da freue ich mich ganz besonders. Er ist ein wenig im Hintergrund in Deckung. Aber da freue ich mich ganz besonders, Reinhard, dass du heute hier sein kannst. Er winkt, das ist schön. Da freue ich mich ganz besonders, weil, ich sag mal, gesundheitlich ging es doch in der letzten Zeit sehr stark auf und ab. Und jetzt erleben wir gerade eine positive Zeit, so kann man das, glaube ich, sagen. Ja, Freude und Leid liegen oft nebeneinander. Die Mutter von Tamara Leingang ist letzte Woche verstorben. Tamara, Oskar, nochmal von dieser Stelle herzlichstes Beileid. Und auch da möchte ich nochmal euch einen Vers zusprechen. Herr, lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe. Psalm 119, Vers 77. Ich glaube, wir können auch in diesen schwierigen Zeiten wirklich auf Gott vertrauen. Er ist da unser Tröster. Ja, die weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem Predigtmanuskript, insbesondere nochmal die herzliche Einladung zur Gemeindeversammlung heute um 13 Uhr. Wir haben zwei große Themen. Das eine ist, der Leitungskreis wird informieren über das Jahresthema. Das Jahr hat schon angefangen, wohl wahr. Nichtsdestotrotz, ich gehe davon aus, das Jahresthema wird uns nicht nur dieses Jahr, sondern auch vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr noch verfolgen. Also insofern lohnt es zu kommen. Wir werden vorher uns auch wieder mit dem Thema Begegnung auseinandersetzen können. Wir werden ein gemeinsames Mittagessen haben. Das heißt, auch da die Möglichkeit zum Gespräch und zur Begegnung. Der Ostergarten startet dann am Montag. Viele von Ihnen sind involviert, beteiligt. Viele Anmeldungen haben wir, Schulklassen, die morgens kommen, aber auch die freien Führungen, die dann am 22. März beginnen. Kurzer Hinweis nochmal auf den 21. März, nächste Woche Samstag, Kindermitmachkonzert mit Mike Müllerbauer. Da gibt es auch noch Eintrittskarten, die hinten gekauft werden können. Ja, und Begegnung ist auch das hier. Das ist der Fan-Freundschaftsschal des 1. FC Kölns und des BVB Borussia Dortmund. Und die mich so ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich durchaus eine Vergangenheit in Köln oder mit Köln habe. Deswegen ist das also mein Schal hier. Ja, und dass Begegnung unter Fans also auch positiv sein kann und nicht nur Krawalle ist, dazu wollte uns Tom Stehle etwas sagen. Der hat jetzt auch einen Schal um. Das ist jetzt ein komischer Zufall. Ja, war das. Ja, ich.
Was halt im Stadion, aber kann auch so gehen, ohne Mikro. Warum ich jetzt hier vorne stehe, ich habe wirklich nicht bewusst, dass heute das Thema Begegnung ist.
Mach rein.
Freunde aus Köln zu Besuch hatten. Und zwar sind das Freunde von der
Schön, genau. Das ist fast wie abgesprochen. Also die Kölner haben sich gerade ganz relativ neu gegründet als totale Offensive. Wir als totale Offensive BVB sind mal dorthin gefahren, haben uns unterhalten, beziehungsweise hat der Olli das mit seiner Frau getan in erster Linie. Und ich glaube, ich kann so sagen, da ist schon eine Freundschaft entstanden. Und ich finde es einfach absolut genial, dass wir uns da gegenseitig unterstützen können. Und das Ziel, irgendwann mal in jedem Stadion ein Fisch zu sehen ist und Christen im Stadion sich einfach zu erkennen geben, ist ein gutes Ziel. Das Thema heute, Begegnung, ist genial, das passt. Und wenn ich die Losung, die du vorgelesen hast, heute Morgen habe ich sie auch schon gelesen, da habe ich gedacht, da kommen wir ganz schön an unsere Grenzen mit dem Einstimmigsein, aber das darf beim Spiel, wir sollen einstimmig sein, heißt es da? Einstimmig?
Einmütig, genau.
Einmütig sein, da kommen wir dann an unsere Grenzen, weil die einen auf der rechten Tribüne stehen und die anderen auf der linken Tribüne. Das ist aber beim Spiel so. Aber wenn wir Christen einmütig sind und alle im Stadion sind, und oder viele von uns im Stadion sind und da einfach ihr Christsein auch bezeugen, ist das genial. Euch als Kölner alles Gute, sammelt Punkte gegen die, die noch vor uns stehen, ja, dass wir irgendwann mal daran vorbeiziehen können. Wünsche euch so viele Punkte, dass ihr auf jeden Fall nächstes Jahr auch in der Bundesliga seid. Und ja, wir planen unsere nächste Auswärtsfahrt nach Köln, haben wir wenigstens so überlegt. Also von daher freue mich, dass wir euch kennengelernt haben. Alles Gute, Gottes Segen und ja, eine tolle Zusammenarbeit unter allen TOs. Danke.
Danke. Ich habe vorher gesagt, ich kann bei jedem Tor jubeln, egal wer es schießt. Viel zu jubeln gab es nicht, das Spiel war eher mittelmäßig, aber das Ergebnis, mit dem komme ich ganz gut klar. Wir wollen jetzt ein Morgenlied singen. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Ja, Stefan A. Helger ist kein Unbekannter, er hat hier schon öfters gepredigt. Du hast die Simple Church gegründet. Das ist jetzt keine einfache Kirche, aber das ist eine Kirche, die ja, erkannt hat, dass sie nach außen gehen soll, zu den Menschen und mit denen auch Begegnung haben soll. Ihr trefft euch im Park, feiert im Park Gottesdienste, ihr habt in einem Kleingartenverein die Möglichkeit, euch zu treffen. Ja. Also ein etwas anderes Konzept als das, was wir hier fahren. Und da ist sicherlich Begegnung für dich auch ein zentraler Aspekt. Was heißt denn das für dich, Begegnung mit Menschen? Was bedeutet das?
Also, meine Mama hat mir immer früher gesagt, sei mal freundlich zu jedem erstmal, gib mal schön die Hand. Ne? Das machen wir ja auch und sagen unseren Kindern erstmal dem Onkel guten Tag sagen. Und ich glaube, das ist das Erste und das schaffe ich auch ganz gut, weil ich ein offener Mensch bin. Aber ich glaube, dass es erst zu Begegnungen kommt, wenn wir Interesse aneinander haben. Ja? Also wenn da wirklich das Bedürfnis da ist, zu wissen zu wollen, wer ist der andere. Und da frage ich mich, ob ich wirklich Begegnungen habe. Also ich habe viele Begegnungen, ja, aber ob ich wirklich Interesse habe, zu wissen, wer der andere ist und nicht nur, ja, alles okay, schönen guten Morgen und Tag und auf Wiedersehen. Ja, dann glaube ich, dann fängt erst Begegnungen an, wenn ich mich darauf einlasse.
Es ist so dieses Interesse am anderen auch.
Genau, das Stichwort Interesse fällt mir da ein.
Also ich bin heute Morgen mit dem Auto gekommen, ich habe da vorne auch direkt geparkt. 5 Minuten später kam jemand mit dem Fahrrad an, das war Stefan. Er hatte so einen schönen Helm und so eine gelbe
scheußlichen Helm.
Weste. Scheußlichen und da habe ich gedacht, das finde ich jetzt interessant. Das ist jetzt, da hast du mein Interesse geweckt. Da werde ich dich nachher nochmal fragen, ob du ständig mit dem Fahrrad fährst, ob du nur Fahrrad fährst, ob du das aus ökologischen Gesichtspunkten machst. Also das hat mein Interesse geweckt. Wie begegnest du Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Weil du hast ja eine Botschaft, die du auch irgendwo weitergeben möchtest.
Ja, also ich denke nicht, dass ich da eine spezielle Strategie habe und denke, oh, jetzt muss ich dem und dem so begegnen. Ich glaube, es ist wichtig, erstmal ganz normal ich selbst zu sein und den anderen auch so sein zu lassen, wie er ist. Und dann gibt es vielleicht irgendwie im Leben Verknüpfungspunkte und da kann man über ein Glaubensgespräch kommen. Also ich habe nicht irgendwie den Colt immer locker sitzen und denke, wer kommt der kann nicht da, ah ja, Kölner. Okay, ich habe mal in Köln gelebt und wie sieht es eigentlich aus? Also das mache ich nicht. Dass ich denke, wie kann ich das machen? Es gibt so Leute, aber ich versuche das erstmal so. Aber wenn jemand vom Glauben offen ist, dann kribbelt es auch in mir. Dann möchte ich auch da, dann sitzt der Colt doch schon ein bisschen lockerer.
Gut, Dankeschön.
Aber mal eine Frage an dich.
Ja.
Wir sind uns ja noch nicht so viel begegnet und du kennst mich schon sehr gut.
Meinst du?
Ja, weil du eben gesagt hast, ich hätte ein bisschen Flatter. Oder wie hast du das gesagt? Ein bisschen... Wie hast du das gesagt? Nervös. Er wäre ein bisschen nervös. Das ist immer so, wenn ich predige. Also du kennst mich schon ganz gut.
Das war jetzt aber nicht keine Frage. Oder?
Stimmt, war keine Frage.
Aber wir haben gleich die Zeit, beim Mittagessen auch nochmal intensiver ins Gespräch zu kommen. Ich bin sehr gespannt. Wir singen jetzt noch ein weiteres Lied vor der Predigt. O komm, du Geist der Wahrheit. Und ja, das ist der Zeitpunkt, wo wir auch die Kollekte einsammeln. Ich möchte Sie bitten, zum Gebet aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du unter uns bist, dass du hier in diesem Gottesdienst bist. Und ich danke dir dafür, dass wir die Freiheit haben, diesen Gottesdienst hier zu feiern, Herr, in deinem Namen. Ja, Herr, und es gibt viele Menschen, die dich nicht kennen, die gar nicht wissen, dass du Begegnung mit uns willst, dass du auf die Erde gekommen bist, Herr. Ja, und auch an diese Menschen denken wir, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns vielleicht die Liebe schenkst, auch auf solche Menschen zuzugehen, solche Menschen zu erreichen und auch Begegnung mit ihnen zu haben. Amen. Bitte setzen Sie sich wieder. Jetzt kommt die Predigt.
Bevor ich anfange, auf einen Bibeltext einzugehen, möchte ich nochmal zurückgreifen auf den Moment, als ich letztes Mal bei euch gewesen bin. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Da kam einer nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagte, ja, das war doch mal eine lebendige Predigt und ich konnte sogar auch mal lachen zwischendurch. Das war klasse. Also falls der oder derjenige, es war ein Mann, heute hier ist, muss ich leider enttäuschen, dass das wird wahrscheinlich heute nicht wir so lustig werden. Es wird eher ernst werden, weil ich einen Text mitgebracht habe mit einer Begegnung zwischen zwei Menschen, zwischen drei Menschen, die uns sehr viel zum Nachdenken geben, uns sehr herausfordern und wirklich uns wahrscheinlich mitnehmen und uns rütteln an uns. Und das darf aber auch mal sein und das ist auch gut so und das möchte ich heute mit euch mal anschauen. Es geht um einen Mann, sein Name ist Simon. Er ist stadtbekannt, er hat Ansehen, er ist reich, hat Einfluss, lebt in Israel und gehört zur religiösen Partei der Pharisäer. Das war so eine religiöse Elitegruppe, die nach strengen Regeln lebte. Und Simon war einer von ihnen und nahm das dann auch ganz ernst, diese Regeln und diese Gebote Gottes, nach denen er lebte. Und er war stolz darauf. Und er war auch stolz darauf, dass eines Tages ein bekannter Rabbi bei ihm zu Besuch war und er ihn zum Essen einladen konnte. Jetzt habe ich meine Bibel vergessen und du bringst mir noch ein Wasser. Ja. Ich lese uns das mal vor. Da heißt es, ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass das eine Hure ist. Da sprach Jesus ihn an. Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete: Ich nehme an, der, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung, sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu dieser Frau: Deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander: Was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Vertrauen hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Es hätte ein Essen werden können auf weichen Kissen, schönen belanglosen Gesprächen, netter Atmosphäre, aber es kommt tatsächlich ganz anders. Diese stadtbekannte Hure, die eigentlich jeder kannte, die wagt es, bei Simon aufzutauchen. Sie fasst allen Mut zusammen und denkt sich, das ist die Chance, diesem Jesus zu begegnen. Da ist er einmal nicht umringt von Tausenden von Menschen. Da kann ich ihn mal treffen und das alles, was mich bewegt, dort loswerden. Und so macht sie es auch. Sie geht in dieses Haus, wo Simon wohnt und wo Jesus zu Gast ist, noch sicher mit anderen Männern. Und sie kommt durch die Tür. Man hat sie reingelassen, offensichtlich. Und dann versuche ich mir das so vorzustellen, wie das wohl gewesen ist. Sie kommt rein, die Gespräche hören auf, alle blicken diese Frau an, jeder weiß, wer sie ist. Und ich denke, was geht jetzt in den Köpfen ab? Was will die denn hier? Spinnt die? Wie kommt die denn hier? Schämt die sich überhaupt nicht, hier reinzuplatzen? Wer hat die reingelassen? Das ist doch kein Freudenhaus hier. Was will die? Und dann geht diese Frau weiter zu Jesus, zu seinen Füßen. Und ich denke, die Leute greifen sich an die Stirn, schauen das so an und denken: Ach du meine Güte, was passiert jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass da Totenstille war. Und diese Frau umfasst die Füße von Jesus und hält sie fest und fängt einfach an zu weinen. Und sie weint sich alles von der Seele. All ihre Erlebnisse, ihre Schuld, ihr schlechtes Gewissen, ihr verfuschtes Leben, das, womit sie nicht klarkommt, ihre Verletzungen, wo man ihr böse war zu ihr, sie gewalttätig behandelt hat. Sie lässt alles raus. Jetzt weint sie mal richtig alles raus. Die Tränen fließen, netzen die Füße. Und dann trocknet sie mit ihren langen Haaren, lässt sie offen und trocknet diese Füße ab. Nimmt ein kleines Fläschchen, zerbricht es und salbt die Füße. Der Duft, der erfüllt den Raum. Und es ist Schweigen. Was geht hier ab? Simon denkt sich nur eins. Wenn Jesus wüsste, wer die Frau ist, dann würde er sich das nicht gefallen lassen, würde er der Sache das unterbinden, einen Schlussstrich ziehen, einen Stopp setzen. Er würde sich nicht von ihr anfassen lassen, wenn der wüsste, wer das ist. Doch Jesus wusste, wer diese Frau ist. Und er wusste auch, wer Simon ist. Und genau weil er beide ganz genau kennt, fängt er an, eine Geschichte zu erzählen. Und erzählt von den beiden Schuldnern, die beim Geldverleiher Schulden haben. Und keiner kann sie zurückzahlen. Der Unterschied zwischen den beiden Schuldnern ist nur der, dass der eine so viel, immens viele Schulden hat, dass er sich dessen bewusst ist, dass er sie nie zurückzahlen kann. Der ist sich bewusst, dass er Schuldner ist und mit dem Rücken an die Wand steht. Die andere Person, die denkt, ja, ich habe ein wenig Schulden vielleicht, aber was macht das? Und beide, die nicht zahlen kommen, beiden wird die Schuld erlassen. Und nun fragt Jesus Simon, Simon, was denkst du? Bei wem steht die Welt jetzt Kopf? Wer macht jetzt Luftsprünge? Wer hat emotional die stärkste Erregung? Wer ist emotional am meisten bewegt von dieser Sache? Wer freut sich am meisten? Simon muss nicht lange überlegen. Und er sagt, okay, das wird wohl der sein, der die größere Schuld hat. Und Jesus sagt, du hast recht, Simon. Du hast recht. Und nun schließt sich hier ein Gespräch an, was eine eigene Dynamik hat. Denn Jesus sieht diese Frau an, weist auf sie hin und spricht mit Simon. Normalerweise, Thema Begegnungen, schaue ich jemanden an, mit dem ich spreche. Aber Olaf, wenn ich jetzt mit dir spreche und den Musiker anschaue, Olaf, dann weißt du, dass ich, wenn ich mit dir rede, dass du gemeint bist. Aber der Musiker auch so. Ja. Also das ist das, was hier passiert. Es ist eigentlich ein Zwiegespräch zwischen Simon und Jesus. Aber diese Frau, auf die Jesus nun blickt, der ihre Aufmerksamkeit gilt, ist mit einbezogen. Um sie geht es auch hier. Und Simon bekommt das mit. Die Worte gelten ihm, aber Jesus verbündet sich nun in Liebe mit dieser Frau, die Jesus auch ihre Liebe gezeigt hat. Und nun sagt Jesus zu Simon als erstes, Simon, schau diese Frau an. Warum sagt er das? Ich glaube, dass es zwei Bedeutungen hat oder eine weitreichere Bedeutung hat. Jesus sagt als erstes, Simon, jetzt schau dir das doch mal hin, guck nicht so weg. Bisher hat Simon das vielleicht alles so aus dem Augenwinkel beobachtet, so peinlich berührt hat. Ach du meine Güte, und das in meinem Haus, das steht morgen in der Zeitung. Was eine Schande. Und Jesus sagt, jetzt nimm nicht mal die ganze Situation hier wahr, die ganze Blamage, an die du denkst, sondern sieh mal diese Frau an. Schau mal tiefer. Guck mal, was mit dieser Person hier gemeint ist. Schau ihr mal in ihr Leben. Interessiere dich einmal für das, was hier passiert. Wer diese Person ist. Sieh diese Frau an. Wie sehen wir Menschen? Wie siehst du Leute? Man kann einige nur von Kopf gucken, manche können Gedanken lesen. Aber meistens siehst du erstmal die Fassade von jemandem und vielleicht reicht dir das auch schon. Du denkst, ja, der ist so und der ist so. Ich ertappe mich so dermaßen schnell dabei, dass ich Schubladen aufmache. Gerade neuerdings mache ich Schubladen auf, die heißen Roma und Sinti. Das geht so schnell. Und ich habe ein vorgefertigtes Bild, was geprägt ist vielleicht von Erfahrungen, vielleicht aber auch nur von Zurufen von anderen, von Meinungen der Medien. Wie siehst du Menschen an? Kennst du das, was ich kenne? Dass ich manche Sachen an mich überhaupt nicht ranlasse und dass ich so bin wie dieser Simon, dass ich denke, nee, oh, geht ja gar nicht. Hier ist eine Frau, die kommt aus einem bestimmten Klischee. Und sie wird sofort abgestempelt. Da drüben sitzen Köln-Fans. Und sofort geht die Schublade auf. Gut, bei den Dortmunder habe ich jetzt mitbekommen, heute zum ersten Mal, da gibt es eine Fanfreundschaft, dann ist das ja nicht so schlimm. Aber es gibt ja auch so blau-weiße Leute, da ist das ein bisschen schwieriger. Oder was auch immer. Du begegnest Menschen und du packst sie sofort in eine Schublade rein und stempelst sie ab. Was wäre, wenn hier in diese Gemeinde so eine Person, die du in der Schublade hast, kommt? Wenn sie sich neben dich setzt, wenn sie gleich mit dir beim Abendmahl neben dir steht, wenn sie dich einlädt zum Essen, wenn sie dich bittet, bei dir zu Hause zu sein, wenn sie dich fragt, ob du ihr Auto leihen kannst. Wie weit geht dein Interesse, deine Liebe, deine Bereitschaft, dich auf Menschen einzulassen? Jesus muss Simon auf die Sprünge helfen, ihm die Augen zu öffnen. Und das muss er mir auch immer wieder. Und er sagt, ich kam in dein Haus, Simon, du hast mir kein Wasser gereicht. Eigentlich hätte ihm Simon das Wasser reichen müssen, um ihm die Füße zu waschen. Oder ihm vielleicht anbieten können, hier kannst du dir deine Füße selbst waschen. Aber selbst das geschah nicht. Er sagt nur, dass das einem Gast mit selbst dem niedrigen Status hätte geschehen sollen. Aber es ist nicht geschehen. Aber Simon, schau, diese Frau hier, reicht mir nicht das Wasser, die wäscht meine Füße mit ihren Tränen. Sie macht aus einer gewöhnlichen Geste der Höflichkeit einen Ausdruck tiefer Liebe. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung, spricht Jesus weiter. Eigentlich hätte Simon ihm auf die Wange küssen können, als Gleichgestellter. Er hätte ihm auch, wenn er sagt, das ist ein Rabbi, ein Gelehrter, ihm die Hand küssen können. Das wäre auch angebracht gewesen, aber es ist nicht geschehen. Aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Und immer noch liegt diese Frau dort, kniet vor Jesu Füßen und hält sie fest und küsst seine Füße. Füße küssen geht gar nicht. Oder? Also, nee, das geht nicht. Füße waschen finde ich okay, Füße küssen nicht mehr. Das tut man nicht und erst recht nicht in einer Zeit des Orients, wo man staubige Füße hat, weil man durch die Straßen läuft. Das geht einfach nicht. Im Orient war es so, dass man, wenn man einen Feind gedemütigt hat, hat man ihm die Füße in den Nacken gestellt. Man hat ihn zum Schemel seiner Füße gemacht. Das war die größte Erniedrigung, die jemandem passieren kann, die Füße an die Nase, in die Nähe der Nase zu kriegen. Und das macht diese Frau. Sie küsst Jesus die Füße. Die schlimmste Niederlage wird hier freiwillig durchgeführt. Die Frau erniedrigt sich vor Jesus und sie weiß es. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, wobei Jesus hier herkömmliches Olivenöl meint, aber sie, diese Frau, hat mit ihren
meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt, Nadenöl oder Behenöl oder was auch immer das gewesen ist. Sie gibt etwas ganz Kostbares, vielleicht ein Stück Lebensunterhalt da rein und gibt Jesus damit ganz viel aus ihrem Leben wieder, das Beste, was sie hat. Und deswegen sagt Jesus, siehe, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Und ich glaube, in dem Moment fällt bei dieser Frau alles runter, der ganze Schmutz der Vergangenheit, ihre Verletzungen, ihre Schuld und Sünde, es fällt alles ab. Ich weiß nicht, ob sie damit mit diesem Gedanken gekommen ist, so kühn zu denken, vielleicht geschieht mir ja Vergebung. Aber das ist das, was hier in diesem Moment geschieht. Sie hebt ab innerlich vor Erleichterung und Freude. Dir ist deine Sünde vergeben. Wichtigsten Sätze, die wir in unserem Leben hören können. Nach den Sätzen, ich liebe dich. Dir sind deine Sünden vergeben. Das tut so gut. Das darf ich wissen, das darfst du wissen, wenn du heute Morgen hier bist und dich vielleicht mit dieser Person identifizieren kannst, dass du sagst, ich habe so viel Müll in meinem Leben, was ich mit mir rumschleppe, was mich erdrückt. Und es gibt einen Ort, wo ich das loslassen kann. Bei Jesus, ich lass alles los, heul mich aus, lass mein Leben und meine Schuld bei Jesus und höre, dir sind deine Sünden vergeben. Wir werden nachher Abendmahl feiern, das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus für uns gestorben ist und wir schuldlos werden können. Wunderbar zu erleben. Das ist das, was Jesus hier sagt zu dieser Frau. Aber es hört nicht auf. Dieser Text geht in Gedanken weiter. Er geht weiter in das, was Jesus nicht sagt. Das finde ich besonders interessant. Er sagt zu Simon nicht, Simon, du bist ein gerechter Mann. Du hast das alles gar nicht nötig. Du brauchst nicht so viel Gnade wie du. Das Problem ist hier, dass Simon seine Schuld überhaupt nicht wahrnimmt. Das macht es so schwer, dass er sich von der Gnade überwältigen lässt. Er denkt bei sich, Gott hat doch eigentlich ein gutes Geschäft mit mir gemacht. Kennst du die Gedanken? Ich erzähle wieder zu viel von mir, ich kenne die. Ich entdecke mich manchmal dabei, dass ich sage, eigentlich läuft mein Leben doch rund und Gott kann mit mir zufrieden sein. Ich bin nicht so wie der da. Und manchmal bin ich sogar dankbar dafür, wenn ich merke, wie stark ich Jesus brauche. Ich weiß noch, letztes Jahr Ostern, da musste ich predigen über Ostern und ich dachte, Vergebung, ja, irgendwie ist es ein Thema, was mich nicht so sehr berührt. Dann dachte ich, sag mal, wo bist du denn gelandet? Dann habe ich Jesus gebeten, mir das wieder neu aufzuzeigen. Und das kam dann doller, als ich das dachte. Simon sieht das nicht. Er übersieht die Sünde bei ihm zu Hause, im eigenen Wohnzimmer. Es ist die Sünde von Lippen, die nicht küssen. Es ist die Sünde von Knien, die sich nicht beugen. Von Augen, die nicht weinen. Von Händen, die nicht dienen und von Parfüm, das die Flasche nie verlässt. Es ist die Sünde eines Herzens, das nicht brechen will und eines Lebens, das sich nicht verändern will und einer Seele, die nicht lieben will. Das größte Gebot, was Jesus uns Menschen wiedergegeben hat, ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, die größte, wenn man das so einkategorisieren kann, die größte Sünde ist die, diesem Gebot nicht zu folgen. Das ist die größte Zielverfehlung. Gott nicht zu akzeptieren, zu ehren und zu lieben und meinen Nächsten, meinen Nachbarn zu ignorieren. Das ist das, was hier geschieht. Schuld ist nicht nur da, wo Böses geschieht, sondern auch da, wo Gutes unterlassen wird. Wo wir scheinbar unbeteiligt über den Dingen edel und erhaben christlich abgeklärt stehen. Wo ich innerlich kopfschüttelnd und distanziert auf andere hinabblicke und meine Schubladen betätige. Und dass ich dann vergesse, dass ich selbst Sünder bin. Diese Gemeinde hier ist eine Gemeinschaft von Erlösten, von Freigewordenen, von Frohgemachten, von begnadeten Sündern. Und das ist gut so. Aber für manche kann der Eindruck entstehen, die sind alle so super. In der Gemeinde kam einmal eine junge Frau rein, oder die kam zu uns, genau, und dann sagte sie irgendwann mal, ich komme nicht mehr, ich kann nicht mehr zu euch kommen. Ich dachte, wieso? Ihr seid alle so heilig. Ihr seid alle so sauber, so edel, so Schlipsträger, und das ist alles so glatt und gut in eurem Leben. Zum einen bin ich froh, dass vieles im Leben geregelt ist und Gott Gnade schenkt, dass wir Maßstäbe haben und Kraft finden, geradlinig auch zu leben. Aber zum anderen habe ich gesagt, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Und deswegen ist es gut, wenn wir Menschen auch mal unser Inneres zeigen und merken, dass sie merken, der da vorne auf der Kanzel steht, der ist genauso ein Schuft wie ich auch. Wie sehen wir uns selbst? Eben war die Frage, wie siehst du andere? Jetzt frage ich, wie siehst du dich selbst? Hat Gott mit dir auch einen guten Fang gemacht? Wer bist du? Ich wünsche uns, dass wir uns im Licht Gottes sehen. Und dass Gott uns zeigt, dass er die Sünder annimmt, die Sünder in Lumpen und im Hurengewand, wie hier, und auch die Sünder in Anzügen. Die Sünder in der Gemeinde und die Sünder auf der Straße. Dass er uns runterholt von unserem hohen Ross, auf das wir uns manchmal setzen, und offen sind für Menschen, die uns begegnen, die zu uns kommen, und die es auch nicht wagen, zu uns zu kommen. Und zu denen wir es auch nicht wagen, hinzugehen. Gott ist uns gnädig und das ist gut so. Ich möchte schließen mit einem Gedicht von Eugen Reiser, der diesen Text, dieses Thema der Begegnung der Gnade sehr gut auf den Punkt bringt. Es ist auch überschrieben mit dem Wort gnädig. Schließt einfach mal die Augen und nehmt das mal auf. Gott ist dir gnädig, nicht weil du ihm so schöne Augen machst. Gott ist dir gnädig, nicht weil du so oft die Hände faltest. Gott ist dir gnädig, nicht weil du so fleißig in der Bibel liest. Gott ist dir gnädig, nicht weil du so ein gutes Herz hast. Gott ist dir gnädig, nicht weil du so viel spendest. Gott ist dir gnädig, nicht weil du so missionarisch bist. Gott ist dir gnädig, nicht weil du so in Ordnung bist. Gott ist dir gnädig, weil seine Augen dich in Liebe erkennen. Gott ist dir gnädig, weil Jesu Hände am Kreuz festgenagelt wurden. Gott ist dir gnädig, weil Gottes Wort dich verändert. Gott ist dir gnädig, weil Jesu Herz für dich durchbohrt wurde. Gott ist dir gnädig, weil er alles gezahlt hat. Gott ist dir gnädig, weil er dich liebend sucht. Gott ist dir gnädig, weil er alles in Ordnung gebracht hat. Gott ist dir gnädig, weil seine Gnade grenzenlos ist. Jesus Christus, wir leben aus deiner Gnade. Und du weißt, wo wir uns sehen in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit aus dem Neuen Testament. Mit welcher Person wir uns heute Morgen am ehesten identifizieren. Und du rufst uns das zu, dass dein Herz offen ist für uns, dass deine Vergebung für uns da ist und dass wir zu dir kommen können mit dem, was wir getan haben und mit dem, was wir unterlassen haben. Jesus, danke, dass du uns liebst, brutto, mit allem, was uns bewegt und was wir sind, und dass du uns vergibst, uns nicht so lässt, wie wir sind, dass du uns verändern möchtest in dein Herz hinein, in dich selbst hinein, in deine Nähe. Jesus, danke, dass du uns gut tust, dass wir uns ausheulen dürfen an deinen Füßen und du uns nicht wegschickst, dass du uns den Spiegel vorhältst und es dir dabei nicht schlecht wird. Es ist gut, dass wir dich haben und dass du uns befreist, dass deine Arme für uns immer wieder offen sind. Danke dafür, dass du dein Leben für uns gabst und dass wir das nachher auch in dem Abendmahl annehmen und neu uns vor Augen stellen dürfen. Wir haben es gut erwischt mit dir, Jesus. Alle Ehre dir dafür. Amen.
Das Abendmahl ist eine gute Gelegenheit, die Schublade, die du vielleicht identifiziert hast, eine habe ich gerade identifiziert bei mir, Jesus Christus abzugeben, Vergebung zu erfahren im Abendmahl. Ich möchte Sie bitten, aufzustehen, ich möchte die Einsetzungsworte sprechen. Ich lese aus 1. Korinther 10. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Amen. Wir werden das Abendmahl gleich feiern. Ich bitte Sie, weiter stehen zu bleiben. Wir werden das Abendmahl gleich an 4 verschiedenen Tischen feiern, so immer im Halbkreis. Bitte ich Sie, nachher nach vorne zu kommen. Wer von sich nicht sagen kann, dass er eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus hat und nicht sagen kann, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist, den bitten wir, an seinem Platz zu bleiben. Wir singen jetzt noch ein gemeinsames Lied, Wunderbarer Hirt, und ich möchte Sie bitten, dazu auch noch stehen zu bleiben. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr das tut, zu meinem Gedächtnis. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns ja diese Möglichkeit geschenkt hast, Herr, dass du dich für uns dahingegeben hast, dass du für uns gestorben bist, dass du uns aber auch dieses Mahl geschenkt hast, sodass wir wieder ja, Kontakt zu dir erhalten können, dass wir zu dir kommen können, dass wir uns daran erinnern können, was du für uns getan hast. Ich danke dir dafür. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Und jetzt sind Sie alle herzlich eingeladen, zu den vier Tischen zu kommen. Die Helfer werden sich jetzt um diese vier Tische scharen. Ja, herzlich willkommen. Also wir machen das so in Gruppen, ne? Hatte ich das erwähnt? Also so in so Halbkreisen. Thank you.
Zeit, gib ihm dein Herz. was so vor uns liegt. Und letzten Endes machst du uns komplett frei von diesem Schubladendenken. Und darum möchte ich dich bitten, dass wir ganz unvoreingenommen Menschen begegnen können und dir nicht im Weg stehen, dass wir wirklich frei sind.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, hier vorne bei den Bänken und bei dem Kreuz für sich beten zu lassen. Anliegen, auch Fragen, Gesprächsbedarf, dafür ist hier im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit. Wir sehen uns um 13 Uhr hier wieder zu unserer außerordentlichen Gemeindeversammlung. In der Zwischenzeit gibt es was zu essen. Es gibt Suppe. Bernd Sander hat persönlich gekocht. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich freue mich darauf und es wäre schön, wenn wir uns dann um 13 Uhr hier alle wieder treffen. Ich möchte jetzt um den Segen Gottes bitten und bitte Sie dazu aufzustehen. Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen. Noch einen schönen Sonntag.